Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. Schmutziger Einsatz, sauberes Image. Vor 10 Jahren, der Luftangriff von Kunduz. Eine Sendung von Ulrike Winkelmann.
2 Laster, beladen mit Benzin für die NATO-Truppen, waren am 3. September 2009 auf dem Weg aus Tadschikistan in die afghanische Hauptstadt Kabul, als sie bei Kunduz überfallen wurden. Bewaffnete Männer zwangen die Fahrer zu wenden. Ziel war nun eine örtliche Hochburg der Taliban. Doch in einer Furt des Flusses Kunduz blieben die Lkw im Sand stecken. Die Entführer forderten die Leute aus den umliegenden Dörfern auf, sich das geladene Benzin abzuzapfen. Wenige Kilometer entfernt hatte die Bundeswehr ihr Lager. Der Kommandant in Kunduz, Oberst Georg Klein, erkannte in den festgefahrenen Lkw vor allem eines: eine Gefahr. Er dachte, die Taliban könnten die Tanklaster als rollende Bomben gegen sein Lager und seine Soldaten einsetzen. Deshalb, so schrieb es Klein wenig später auf, entschloss er sich, die beiden entführten Lkw
sowie die an den Fahrzeugen befindlichen Insurgents durch den Einsatz von Luftstreitkräften zu vernichten.
Insurgents ist Englisch für Aufständische. Klein schrieb seinen Bericht für den Generalinspekteur der Bundeswehr, Deutschlands obersten Militär, Wolfgang Schneiderhahn.
Und da habe ich die Meldung vom Oberst Klein bekommen. Und die hat er nach einem Verfahren gemacht, das man an der Führungsakademie lernt. Das ist ein Entschluss mit Begründung, nennt sich das.
Schneiderhahn wollte nicht so gern, dass der Bericht die Runde machte, erzählt er heute.
Man musste mich ein bisschen drängen. Das liegt auch daran, man hat ja so eine Erfahrungswelt, was dann so passiert. Und manches kommt vielleicht dann auch in falsche Hände, weil der Oberst Klein, das wurde ihm auch vorgeworfen, eine sehr militärische Sprache gewählt hat, die man auch als kalt bezeichnen könnte. Ne?
2 Bomben ließ Klein die US-amerikanischen Piloten um kurz vor 2 Uhr nachts auf die Benzinlaster im Kunduzfluss abwerfen. Die Explosion hat einer der beiden Fahrer, Abdul Malik, beschrieben. In der Übersetzung des Dolmetschers:
Zum ersten Blick habe ich einen sehr starken Knall gehört. Dann habe ich einen riesigen Feuerball gesehen. Dann war die Luft voll von Rauch und Splitterstücken von Metallen von Lastwagen.
Dutzende Menschen waren tot. Unklar, wer von den Opfern bewaffneter Kämpfer war und wer nicht. Die Kinder jedenfalls, tot oder mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus Kunduz, waren es sicher nicht. Der Luftschlag auf die Menschen in der Furt des Flusses Kunduz, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zum allergrößten Teil Zivilisten waren, lösten in Deutschland eine politische Kettenreaktion aus, die am Ende nicht nur den Generalinspekteur Schneiderhahn, sondern auch einen Staatssekretär und den Minister Franz Josef Jung das Amt kostete. Internationale Pressemeldungen erreichten am frühen Morgen des 4. September die deutschen Stellen. Demnach berichteten Zeugen und afghanische Offizielle von zivilen Opfern nach einem NATO-Angriff. Die Pressestelle des Verteidigungsministeriums setzte jedoch um 6.42 Uhr morgens die Meldung ins Internet: 56 Aufständische wurden getötet, Zivilpersonen kamen nicht zu Schaden. Letzteres wurde 2 Stunden später zwar durch ein »vermutlich« ergänzt, doch in der Pressekonferenz am Vormittag wies Ministeriumssprecher Christian Dienst jede Nachfrage zurück.
Im Zweifelsfall sind die Kommandeure gehalten, dann einen Angriffsbefehl nicht zu geben. Da er hier gegeben worden ist, können Sie davon ausgehen, dass die Erkenntnisse so waren zum Zeitpunkt des Angriffes, dass es keine zivilen Opfer hätte geben können.
Der frühere Generalinspekteur Schneiderhahn:
Die Nichtwahrnehmung der Möglichkeiten begann am Morgen, als es bekannt war, was der Oberst Klein entschieden hat. Da hat die Pressestelle von sich aus in Afghanistan angerufen und nicht mit dem Klein gesprochen, sondern mit dem Chef des Stabes. Der hat aber geschlafen zu dem Zeitpunkt, als der Klein da entschieden hat. Dann haben die da unten rum telefoniert, was katastrophaler Führungsfehler ist, nach meiner Meinung. Je größer die Krise, desto präziser muss man sich an die richtigen Wege halten, sonst wird aus der Krise Chaos.
Mehrere Untersuchungsteams der afghanischen Behörden, der NATO, des Roten Kreuzes haben versucht herauszufinden, wie viele Menschen am 4. September 2009 durch den Bombenangriff starben und wie viele davon Taliban waren. Der Journalist Christoph Reuter, damals beim Stern, ärgerte sich darüber, dass der Bericht der NATO die Vorgänge auf vielen hundert Seiten bis ins Detail aufdröselte.
Aber die Kernfrage, nämlich wie viele Menschen ließ Deutschland in jener Nacht umbringen, da steht selbst im dicksten Bericht am Ende nur zwischen 17 und 142 Opfer. Und das fanden wir so unverschämt, ja obszön, dass man Menschen umbringen lässt und ihnen dann noch nicht einmal den Respekt entrichtet, sagen zu können, wen man da umgebracht hat, wie viele man da umgebracht hat.
Deshalb zog Reuter mit einem Fotografen los und kam nach monatelangen Befragungen in den Dörfern zu diesem Ergebnis. Es waren ziemlich genau 90 Menschen, männlich vom Kind bis zum Greis. Das Verteidigungsministerium fand Reuters Erhebung später immerhin so gut, dass es daran seine Entschädigungszahlung für die Angehörigen ausrichtete. Von Aufständischen war da längst keine Rede mehr. Erst einmal aber fielen die widersprüchlichen Informationen aus Afghanistan und aus dem Verteidigungsministerium mitten in die heiße Wahlkampfphase in Deutschland. Ende September 2009 wurde gewählt. Keine der Parteien, die den Afghanistan-Einsatz mittrugen, konnte die Nachricht gebrauchen, dass ein deutscher Oberst den schrecklichsten Luftangriff des ganzen Afghanistan-Einsatzes befohlen haben könnte. Verteidigungsminister Franz Josef Jung wurde von seinem Ministerium, vorsichtig gesagt, einseitig unterrichtet. Er behauptete, Dutzende Taliban seien getötet worden und das sei ein Erfolg.
Sowohl wir, aber auch die NATO klärt auf und versucht hier Erkenntnisse zu gewinnen. Was wir bisher nur wissen, ist, dass beispielsweise auch verkohlte Waffen dort gefunden worden sind, sodass hier die Indizien sehr klar für Taliban sprechen.
Es hat so funktioniert, wie es funktioniert hat, dass niemand irgendwie eine Initiative ergriffen hat, jetzt die mal alle zusammenrufen, den Herrn Fahrt aus dem Kanzleramt ins Ministerium befehlen. Dann mit dem BND reden.
Der Herr Fahrt, den der frühere Generalinspekteur Schneiderhahn erwähnt, ist Erich Fahrt, damals für Verteidigung im Kanzleramt zuständig.
Wir haben schon auch während des Wochenendes umfassende Recherchen angestellt und der damalige außenpolitische Berater Christoph Heusgen hat das auf seinem Weg auch gemacht und wir haben das auch in das Verteidigungsministerium rein kommuniziert, unsere Einschätzung. Aber die haben sich da auch nicht beirren lassen und haben dann auch in den Folgetagen eine Informationspolitik betrieben, die nicht so umfassend ist, wie sie hätte sein sollen.
Manche Beobachter kamen später zu dem Schluss, dass das Kanzleramt die Kanzlerin eben besser geschützt habe als das Ministerium den Minister. Und dass es dem Kanzleramt möglicherweise nicht ganz unlieb war, wenn der Minister schlechter aussah als die Kanzlerin. Fahrt verweist auf unterschiedliche Kommunikationskulturen.
Es ist vielleicht auch beim Meldewesen von unten nach oben der Trend da gewesen, zu verschönern, vielleicht das auszusparen, um Kameraden auch nicht reinzuziehen, dass man einfach versucht hat, letztlich auch die Soldaten im Einsatz auch ein Stück weit zu schützen. Was ich auch dem damaligen Verteidigungsminister eben auch positiv anrechnen muss, dass er nicht von vornherein so nach dem Motto umfassende Aufklärung gefordert hat, sondern sich erstmal hinter den damaligen Oberst Klein gestellt hat.
Oberst Georg Klein war seit April 2009 in Kunduz, das zu diesem Zeitpunkt zum schwierigsten Einsatzort der Bundeswehr geworden war. Jahrelang hatten Politiker und Journalisten auf Truppenbesuch dort den Rosengarten zwischen den Baracken bestaunt, den die Soldaten angelegt hatten, die selbst fröhlich über Bad Kunduz frotzelten. Das war 2009 vorbei.
Wir haben Verluste hinnehmen müssen, Gefallene und Verwundete,
sagte der Kommandeur im August 2009 zu ARD-Hörfunk-Korrespondenten. Angesprochen auf die Klagen der lokalen und regionalen afghanischen Offiziellen, dass die Bundeswehr viel zu zögerlich gegen die Taliban vorgehe, erwiderte Klein:
Ich kenne diesen Vorwurf. Auf der anderen Seite versuchen wir, maximal Rücksicht auf die Bevölkerung zu nehmen. Wenn wir Waffen einsetzen zur Selbstverteidigung, dann so, dass die Zivilbevölkerung geschützt wird.
Die Zivilbevölkerung nicht nur schonen, sondern die Herzen und Gemüter gewinnen. Diese Parole hatten auch die Amerikaner für die ISAF-Truppen in Afghanistan kurz zuvor ausgegeben. Doch gleichzeitig stand speziell die Bundeswehr unter dem Beweisdruck, mehr zu sein als eine Truppe weichherziger Brunnenbohrer.
Nachdem wir sonst da immer den Ruf der Weicheier und des THW mit Gewehren da um uns herum schleppen müssten. Ne?
Die Rekonstruktion der Vorgänge ergab, dass Oberst Klein für den Befehl, die Lkw zu bombardieren, mehrere Einsatzregeln gebrochen hatte. So waren die amerikanischen Bomberpiloten ausgesprochen skeptisch. Sie vermuteten sofort, dass am Boden Zivilisten waren und konnten auch keine Notlage erkennen, weshalb sie die Menschen lieber erst durch Tiefflüge warnen wollten. Klein wies dies mit unhaltbaren Behauptungen zurück. Es gebe Feindberührung, Troops in Contact, sowie eine unmittelbare Bedrohung, eine imminent threat. Klein beratschlagte sich weder mit seinem Rechtsberater noch mit Vorgesetzten. Stattdessen ließ er sich, so legen es alle Aufzeichnungen nahe, von Spezialkräften im Lager, auch dem Kommando Spezialkräfte KSK, drängen, gezielt die vermeintlichen Taliban-Führer auszuschalten, obwohl sein Mandat, das ISAF-Mandat, Taliban-Jagd nicht vorsah. Kleins Informationslage für all dies war mehr als dürr. Über zwei Zwischenstellen wurde ihm übersetzt, was ein einziger afghanischer Informant berichtete, der dazu überhaupt keinen Sichtkontakt zum Geschehen hatte. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags, der sich ab Ende 2009 eineinhalb Jahre lang mühte, die Ereignisse aufzuklären, saß für die Grünen Omid Nuripur. Wie alle im Ausschuss war Nuripur sehr beeindruckt von der Zeugenaussage von Oberst Klein, der sein Entscheidungsdilemma überzeugend dargestellt haben soll. Aber Fragen hat Nuripur bis heute zuhauf.
Ob die Informationslage von Oberst Klein nicht ausreichend war oder ob er das am Ende entschieden hat, obwohl er wusste, dass er gegen die Regeln verstößt, das ist mir bis heute nicht ganz klar. Ob die Übersetzung ausreichend war, ist mir nicht klar. Ob es nicht parallel noch eine andere Operation gegeben hat, die Spezialkräfte beinhaltet hat und ob das was damit zu tun hat, ist mir nicht klar, weil diese Frage von der Mehrheit kategorisch geblockt wurde, die ganze Zeit geblockt wurde.
Hans-Peter Bartels ist heute Wehrbeauftragter des Bundestags. Damals saß er für die SPD im Ausschuss. Auch Bartels sagt zur Rolle des Oberst Klein:
Das muss man sich immer auch klar machen. Man muss manchmal aufgrund unvollständiger Informationen entscheiden. Man hat manchmal die Verantwortung, jetzt etwas zu tun oder demnächst nichts mehr tun zu können. Und das hat er selbst sehr reflektiert und auch sehr hart mit sich selbst dem Ausschuss deutlich gemacht. Er hat ja ohne Wenn und Aber erklärt, dass es im Nachhinein vollständig falsch war, diesen Befehl gegeben zu haben, dass er das jetzt sieht, wo er vollständige Informationen hat. Natürlich ist ihm das unglaublich nahe gegangen.
Im Herbst 2009 aber war die Parole in Berlin zunächst vollständig richtig. Auf keinen Fall verurteilen, nur nicht festlegen.
Insbesondere über zivile Opfer gibt es widersprüchliche Meldungen,
sagte die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung. Auch Verteidigungsminister Jung schloss an diesem vierten Tag nach dem Luftangriff zivile Opfer immerhin nicht mehr aus. Doch nach der Bundestagswahl machte Angela Merkel ihn lieber zum Arbeitsminister. Verteidigungsminister wurde Karl Theodor zu Guttenberg von der CSU. Als dieser den lang erwarteten NATO-Aufklärungsbericht zum Luftschlag Ende Oktober kommentieren musste, stützte er sich auf das Urteil seines obersten Soldaten Schneiderhahn. Der 500-Seiten-Bericht der NATO erhob schwere Vorwürfe gegen die Bundeswehr. Doch Schneiderhahn formulierte in engster Absprache mit den Juristen, die deutschen Soldaten hätten, Zitat, in operativer Hinsicht militärisch angemessen gehandelt.
Heute weiß ich, dass ich nicht gut beraten war, diese Presseerklärung abzugeben. Das ist eine politische Geschichte, das ist nicht der oberste Soldat. Ich habe keine Aktien da drin, ich habe nichts befohlen, gar nichts. Das muss ein Staatssekretär oder der Minister machen. Keiner hat auf den Primat der Politik an dem Morgen geachtet.
Guttenberg setzte noch einen drauf.
Selbst wenn es keine Verfahrensfehler gegeben hätte, hätte es zum Luftschlag kommen müssen.
Und dann hat man gemerkt, das war schneidig. Ja? Man ist eh schneidig und jetzt waren wir besonders schneidig. Und davon müssen wir runterkommen.
Der junge Minister Guttenberg musste zurückrudern. Auf dem Weg kippte er Schneiderhahn und auch den langjährigen Staatssekretär Peter Wiechert aus dem Amt. Sie hätten ihm wichtige Dokumente verheimlicht. Wenig später sagte er im Bundestag:
Obgleich Oberst Klein zweifellos nach bestem Wissen und Gewissen sowie zum Schutz seiner Soldaten gehandelt hat, war es aus heutiger, objektiver Sicht im Lichte aller, auch mir damals vorenthaltener Dokumente, militärisch nicht angemessen.
Und nach Schneiderhahn und Wiechert musste auch der ehemalige Verteidigungs-, jetzt Arbeitsminister Jung zurücktreten.
Ich übernehme damit die politische Verantwortung für die interne Informationspolitik des Bundesverteidigungsministeriums gegenüber dem Minister bezüglich der Ereignisse vom 4. September in Kunduz.
Für die getöteten Zivilisten in der Furt des Kunduzflusses dagegen übernahm niemand die Verantwortung. Die Bundesanwaltschaft stellte ihre Ermittlungen gegen Oberst Klein nach wenigen Wochen ein. Ein Verstoß gegen das Völkerstrafrecht sei nicht erkennbar. Im Jahr 2015 bestätigte das Bundesverfassungsgericht, Oberst Klein habe glaubwürdig dargelegt, dass er das Lager in Kunduz in Gefahr sah und keine Informationen über Zivilisten auf der Sandbank hatte. Der grüne Parlamentarier Nuripur, der im Untersuchungsausschuss an der Aufklärung des Luftangriffs beteiligt war, sagt:
Und das Ausbleiben dieser Konsequenz ist für mich bis heute das Schlimmste. Ich glaube, dass Oberst Klein mindestens hätte dienstrechtliche Konsequenzen tragen müssen, weil er hat trotzdem die Regeln gebogen. Und das ist einfach nicht das richtige Beispiel für die Truppe, wenn jemand Regeln biegt oder sich zumindest nicht dran hält. Und am Ende hat es keine Konsequenz.
Der heutige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels, damals im Urausschuss, dagegen meint:
Strafe genug hat er durch die ganze weitere Situation, also nach seinem Einsatz, sicher gehabt. Also ich glaube, dass da keine weitere Sanktion erforderlich war.
Kleins damaliger Chef Wolfgang Schneiderhahn sagt:
Und das wäre mein Ende in der Bundeswehr gewesen, weil kein Soldat mehr ein Stück Brot von mir genommen hätte, wenn ich zu diesem Zeitpunkt den Klein hätte dem Staatsanwalt sozusagen zugeführt. Das war psychologisch völlig ausgeschlossen in der Situation.
Auch dienstrechtlich hat Schneiderhahn nichts unternommen.
Ich räume ein, dass mich dabei auch die Frage beschäftigt hat, wer will denn dann noch in Einsatz gehen, wenn wir den Kleinen jetzt zu diesem Zeitpunkt fallen lassen?
Ich glaube, dass die massiven Fehler, die dort gemacht worden sind, gezeigt haben, dass die Bundeswehr auf diese Härte und diesen Druck, sei es zeitlich, sei es emotional, teilweise nicht vorbereitet war.
Auf die Frage, was die Republik aus dem Luftangriff von Kunduz gelernt hat, sagt Nuripur:
Ich glaube, dass das Bombardement klar gemacht hat, was das für ein Krieg ist und dass es ein Krieg ist. Dass die Regierung oder die führenden Personen in der Regierung gezwungen wurden, sich dem Thema Afghanistan zu stellen, was sie vorher nicht gemacht haben. Es war das erste Mal, dass Frau Merkel ganze Sätze über Afghanistan im Bundestag gesagt hat, deswegen und danach.
Es ist ja bis heute nicht klar, ob man diese Gefechtshandlungen wirklich als kriegsähnlichen Zustand bezeichnet oder als Krieg oder eben auch als Nichtkrieg.
Merkels damaliger Militärberater Erich Fahrt:
Diese Unsicherheit in der Beschreibung, die zieht sich ja durch den ganzen Afghanistan-Einsatz. Und das ist so eine Lessons learned für die Zukunft, dass man, bevor man Bundeswehr in solche Szenarien schickt, dass man sich über im Klaren ist, in welche Handlungssituation man die Soldaten reinbringt. Gut, die Lage in Afghanistan hat sich über die Jahre unseres Engagements anders entwickelt, als vorhersehbar war. Sie hat sich eigentlich immer weiter verschärft. Aber wir sind politisch dem auch nur stückweise nachgekommen. Wir haben immer nur scheibchenweise zugegeben, ja, es ist nicht mehr ganz so wie am Anfang, aber so ganz böse ist es eben auch nicht.
Seitdem, sagt Merkels früherer Militärberater, sei die Bundesregierung sicherlich noch zurückhaltender geworden, was die Beteiligung an Kampfeinsätzen angehe. Das sei sicherlich eine Lehre gewesen.
Dass sowas auch das Potenzial hat, eine Regierungskrise auszulösen und eine Debatte in Deutschland führen zu müssen, die man gar nicht mehr gewinnen kann.
Dass der verantwortliche Oberst Klein inzwischen zum General Klein befördert wurde, soll in den betroffenen Dörfern in Nordafghanistan die Enttäuschung über die Deutschen noch einmal vergrößert haben.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Schmutziger Einsatz, sauberes Image. Vor 10 Jahren. Der Luftangriff von Kunduz. Eine Sendung von Ulrike Winkelmann. Redaktion Simonetta Dibbern.